Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir reden hier in diesem Sommer im Deutschlandfunk Kultur über besondere Reisebücher. Und gleich haben wir hier ein Buch. Ich muss ein bisschen warnen, das könnte womöglich Ihre Arbeitsfähigkeit gefährden. Denn es kann gut sein, dass Sie durch das Lesen in dem Buch sofort in den Zug steigen wollen und über Europas schönste Strecken cruisen. Das ist das Reisehandbuch Europa mit dem Zug. Gleich mehr dazu hier in der Lesart. In dem Reisehandbuch Europa mit dem Zug, da geht es unter anderem um Lieblingsstrecken durch Flusstäler zum Beispiel oder über besonders aussichtsreiche Gebirgsstrecken. Und ich habe in dem Buch zu meinem Erstaunen erfahren, dass man bis heute vom deutschsprachigen Raum direkt in die Türkei fahren kann, vom österreichischen Villach bis nach Irdene. Hier im Studio ist jetzt die Autorin des Buches, Cindy Ruch. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo.
Hallo. Und außerdem ist bei mir der Verleger des Reisedepeschen Verlages, in dem es dieses Reisehandbuch erschien. Johannes Klaus heißt der. Seien Sie auch willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Schauen wir erstmal auf diese mich erstaunende Direkttour bis in die Türkei. Da gibt es ja ein großes historisches Vorbild, den Orient Express. 32,5 Stunden dauert diese Direkttour von Österreich bis in die Türkei. Was ist denn das für eine Strecke? Wie fährt man da?
Da fährt man direkt durch. Also man kann auch gar nicht aussteigen, aber man fährt durch etliche Länder.
Ist man da eingesperrt in dem Zug?
Ja, er hält tatsächlich nicht zum Ein- und Aussteigen. Es ist eine Direktverbindung. Genau, es gibt die Strecke, die dauert 32 Stunden. Da kann man auch sein Auto mitnehmen. Also ist wahrscheinlich eher, wenn man einfach und direkt zum Ziel kommen möchte. Es gibt aber auch andere Strecken, wo man immer mal wieder aussteigen kann, zum Beispiel über Budapest und Bukarest und Sofia. Und dann kann man eine ganze Reise draus machen, wenn man nach Istanbul will. Was ich, glaube jetzt auch schöner fände. Also wenn man immer mal wieder, genau, aller der Weg ist das Ziel.
Aber erstaunlich zu sehen, wie Europa da verbunden ist, auch über diese weite, weite Strecke bis in die Türkei hinweg. Lassen Sie uns gleich mal am Beispiel der Türkei, wo wir da gerade sind, erklären, wie Ihr Buch funktioniert, Ihr Handbuch für das Reisen mit dem Zug. Was erfährt man da jetzt alles über das Zugreisen in die Türkei und in dem Land selbst? Stellen Sie uns das mal bitte kurz vor.
Genau, man erfährt ein paar Infos über das Land und vor allem erfährt man, wie das Streckennetz vor Ort funktioniert, wo man Tickets kaufen kann, wie viel es ungefähr kostet und Lieblingsstrecken stellen wir vor. Also einmal die von Österreich in die Türkei und dann gibt es noch eine ganz lange Strecke, die dauert auch so 24 Stunden, die geht von Ankara nach Kars, also einmal quer durchs Land durch. Man kommt nicht ganz nach Georgien, man muss dann zum Schluss noch einen Bus nehmen, um über die georgische Grenze zu kommen.
Verdammt.
Aber geht ja auch.
Also das sind zwei Seiten nur über die Türkei, da haben Sie eine Menge Informationen reingepackt, wie überhaupt das Buch brandvoll ist mit Informationen über das Zugfahren in Europa. Das ist aber mehr so eine knappe Einführung. Ne? Wenn man jetzt in der Türkei reisen will, braucht man noch einen anderen Reiseführer natürlich, weil Sie ja auch über 43 Länder in diesem Buch schreiben.
Absolut, ja. Also wir wollen einen Überblick geben und dass man tatsächlich auch die Reise schon planen kann. Deswegen steht auch immer darin, wie man von Deutschland, Österreich und der Schweiz überhaupt erstmal in dieses Land kommt, mit dem Zug in der Regel. Und dann haben wir alle Informationen drin, die man benötigt, um so eine Idee zu kriegen, wie man dorthin kommt, wie man dort vor Ort reist, was es ungefähr kostet und weshalb man dort überhaupt hinfahren sollte.
Also das gibt diese faktische Seite mit diesen ganz vielen Informationen. Dann gibt es aber auch eine andere Seite des Buches, zum Beispiel nach diesen zwei Seiten über die Türkei gibt es einen Text unter dem Titel Auf den Spuren des Orient Express. Da ist er wieder, das alte historische Vorbild. Das ist ein Text von Noam Schaulin, ein eher persönlicher Bericht über eine Fahrt von Bukarest nach Istanbul. Was für eine Rolle spielen solche Texte jetzt für das Buch?
Das Zugfahren ist ja nicht nur ein reines Transportmittel, sondern auch immer etwas, was sich abhebt von einer Flugreise oder einer Autoreise. Diese Zeit, die man dort drin verbringt, hat ja auch was ein bisschen Romantisches Und man hat die Möglichkeit, einfach sehr, sehr viel an sich vorbeifahren zu lassen, viel Zeit zu verbringen, den Weg auch irgendwie besser zu spüren. Und ja, mit diesen Texten haben Experten oder passionierte Zugreisende einfach auch ein bisschen dieses Gefühl mit rübergebracht und gezeigt, was ist denn ihre Lieblingsstrecke und was ist daran ganz besonders.
Auf Ihre liebsten Lieblingsstrecken will ich unbedingt noch zu sprechen kommen. Heben wir uns aber noch ein bisschen auf. Eine besonders schöne Idee fand ich auch in Ihrem Buch, dass Sie auch spezielle Literaturempfehlungen zum Lesen im Zug haben. Da kommen ja hier unser Metier, die Literatur und Ihres, das Zugreisen, sehr schön zusammen, weil man hat ja endlich mal Zeit zum Lesen, zum Beispiel 32 Stunden bis in die Türkei. Da schafft man einiges. Italien zum Beispiel, da ist ein Buch dabei, Italien in vollen Zügen vom Briten Tim Parks, das steckt schon im Buchtitel, die Verbindung. Was empfehlen Sie denn zum Beispiel zum Lesen, wenn man, ich greife mal wild hinein, durch Frankreich fährt?
Durch Frankreich, da kann man natürlich, also ich habe letztens Annie Ernaux, Die Jahre, gelesen.
Das hat
wunderbar.
Jetzt mit Zugreisen
genau, direkt es hat nichts mit Zugreisen zu tun, aber man erfährt so viel über das Land und über sie als Autorin. Also da wird einfach das Private und die Geschichte des Landes, also zu einer bestimmten Zeit und die Arbeiterklasse. Also man erfährt so viel über das Land, während man durchreist. Und ich finde, die passende Literatur, die öffnet immer noch mal die Augen. Also man sieht mehr. Auch wenn man mit den Leuten redet, man weiß mehr, was man fragen kann. Und gerade Zugfahren ist ja auch was sehr Soziales. Also, na gut, einerseits kann man sich schön zurückziehen und lesen. Seit ich mit meiner Tochter unterwegs bin, ist es auch sehr sozial geworden, weil wir sehr viele Leute im Zug kennenlernen. Und diese Kombination aus den ortspassenden Büchern und dem Zug und einfach den Gesprächen mit den Leuten im Zug, finde ich genial.
Das sind die Literaturempfehlungen, die auch immer dazugehören zu den Länderkapiteln. 43 Länder werden vorgestellt in diesem Reisehandbuch Europa mit dem Zug. Das ist die dritte Ausgabe und Sie haben auch einiges jetzt neu mit reingeholt in das Buch. Was ist jetzt neu dabei?
Genau, wir versuchen bei jeder Ausgabe nochmal das Ganze ein bisschen zu verfeinern, noch mehr Informationen reinzukriegen. Wir haben diesmal beispielsweise noch mehr Informationen für Menschen, die ihr Fahrrad mitnehmen wollen, weil sie dann vor Ort eben vielleicht eine Radtour machen wollen. Wir haben Informationen für Menschen, die ihre Haustiere, also ihren Hund beispielsweise dabei haben wollen, oder für Menschen mit Behinderung, wie sie Hilfe bekommen, Unterstützung, um eben auch die passenden Züge zu kriegen. Und wir haben noch mehr besondere Strecken ergänzt, um noch mehr zu zeigen, okay, wow, das lohnt sich richtig.
Und wir haben noch mehr Familientipps reingebracht, weil ganz viele sind sich nicht sicher, ob sie mit Kindern jetzt genauso oder auch so weite Strecken reisen können. Aber es gibt wunderbare Strecken und im Zug mit den Kindern, dann können sie natürlich auch die Kinder sich frei bewegen und aus dem Fenster schauen. Und da haben wir nochmal so speziell Züge mit, die auch Spielplätze drin haben, in den Zugabteilen erwähnt oder tolle Strecken, wo man Flamingos aus dem Fenster sieht. Und
Südfrankreich genau so, zum Beispiel.
Genau, ne? Ja. So Inspirationshappen zum Losfahren.
Das mit den Spielplätzen im Zug fand ich auch toll. Da gibt es welche mit Rutsche drin und mit Bällebad und allem Möglichen. Genau. Glaubt man gar nicht, ne? Jetzt empfehlen Sie in diesem Service-Teil, darüber haben Sie gerade gesprochen, Reisen mit Fahrrädern, mit Haustieren und so weiter gehört alles zum Service-Bereich. Auch das Reisen mit Interrail-Tickets. Da werden jetzt manche denken, Interrail, das macht man doch nach dem Abi. Aus dem Alter bin ich vielleicht raus oder noch gar nicht da. Kann man aber offensichtlich auch in ganz anderen Altersklassen machen, ja?
Absolut, ja. Man kann Interrail in jedem Alter buchen. Es ist nur nicht ganz so günstig, wie wenn man jetzt jung ist. Und für viele Länder lohnt sich das richtig, wenn man dann eben unterwegs ist und eine Zugreise richtig machen will, dann kann man da viel Geld sparen. Das ist allerdings nicht in allen Regionen so. Also wenn man jetzt zum Beispiel in Länder fahren möchte, in Osteuropa, wo die Zugtickets tendenziell etwas billiger sind, da kann es dann auch voll okay sein, einfach die einzeln zu buchen, ohne dass man da jetzt groß sparen würde.
Aber spontanes Reisen in England zum Beispiel würde sich lohnen. Mit dem One Country Pass oder dem Global Pass, je nachdem.
Das höre ich sehr gerne. Im September bin ich in England, dann komme ich auf Ihre Empfehlung zurück. Wunderbar. Und zum Schluss jetzt noch die versprochenen Lieblingsstrecken. Sie sind ja beide passionierte Reisende und Schreiber übers Reisen. Sie haben für einen Reiseblog, Herr Klaus, auch schon mal einen Grimme Online Award bekommen. Stellen Sie uns doch zum Schluss bitte noch Ihre liebsten Lieblingsstrecken aus dem Buch vor. Ich weiß nicht, wer anfangen will.
Ich habe eine ganz neue Lieblingsstrecke, also relativ neu. Im April bin ich mit dem Zug nach Sarajevo gefahren, also erst mit dem Nachtzug nach Zagreb und weiter nach Split und mit dem Bus nach Mostar, und zwischen Mostar und Sarajevo gibt es einfach eine wunderschöne Strecke, immer an diesem türkisblauen Fluss entlang. Wir mussten zwar um 6 am Morgen fuhr der Zug, glaube ich, los. Oh. Und es wurde langsam lichter und lichter, aber die Flussfarbe hat sich auch wunderbar geändert. Und ja, es war einfach sehr beeindruckend, überhaupt in Bosnien-Herzegowina Zug zu fahren. War sehr, sehr schön.
Das klingt wirklich verlockend. Und wie ist es bei Ihnen? Was ist Ihre liebste Lieblingsstrecke?
Diese Zugstrecke bin ich tatsächlich auch mal gefahren vor 15 Jahren. Die war wirklich fantastisch. Ich habe auch eine neue, die wir gerade letztes Jahr im Herbst entdeckt haben, und zwar in Griechenland, wo es jetzt nicht so wahnsinnig viele Zugstrecken gibt, aber es ist eine, die führt in die Berge hinauf, von Diakofto nach Kalavrita, und das ist eine Zahnradbahn, die da sich durch die Berge schlängelt, durch Tunnel an Schluchten vorbei, eine fantastische Landschaft. Und da kann man einfach hin, das dauert nur eine Stunde, kann in die Berge hochfahren und am Nachmittag wieder zurück. Und das ist auch eine schöne Gelegenheit, um ja, Zug zu fahren.
Sie haben es gehört, das ist ein schlimmes Buch mit lauter verlockenden Strecken. Das Reisehandbuch Europa mit dem Zug aus dem Reisedepeschen Verlag. Bei uns war die Autorin Cindy Ruch und der Verleger Johannes Klaus. Vielen Dank und gute Fahrt.
Danke. Vielen Dank, ebenso.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Spurensuche in Westpolen. Die Übersetzerin und Autorin Karolina Kuschik ist in Niegnica geboren, einer Stadt in Niederschlesien, die bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs zum Deutschen Reich gehörte. Über die Spuren der Deutschen, die es in ihrer Kindheit überall gab und über die nie gesprochen wurde, hat Kuschik ein Buch geschrieben.
Alles, was man hatte, war tatsächlich ehemals deutsch. Einerseits freute man sich, dass man etwas Brauchbares oder auch Schönes hatte. Andererseits haftete all diesen Objekten der Fluch der deutschen Herkunft an. Viele Siedler haben sogar vom deutschen Müll oder deutschen Plunder gesprochen, um sich von ihnen emotional abzugrenzen.
Wie war das Verhältnis der Polen zu den ehemals deutschen Dingen nach dem Krieg und wie ist es heute? Karolina Kuschik stellt ihr Buch In den Häusern der Anderen vor. Am Samstagnachmittag im Theater am Rand in Oderaue. Goethes Faust, ein Klassiker. Noch immer. Schließlich werden hier zeitlose Fragen aufgeworfen.
Wer war ich erst? Was bin ich nun? Was ist zu wollen? Was zu tun?
Künstliche Intelligenz, das Ringen um Identität, die Krisen des Kapitalismus. Aktuelle Themen, die Goethe bereits vor 200 Jahren in seinem Hauptwerk verhandelt hat und die in einer umfassenden Faust-Ausstellung in Weimar aufgegriffen werden.
Zwar weiß ich viel, doch möchte ich alles wissen.
Die multimediale Ausstellung Faust ist eine Einladung, in Goethes literarisches Universum einzutauchen, mitzumachen, weiterzudenken. Für alle, die ihren Faust gelesen haben und für diejenigen, die sich noch nicht sicher sind, ob das was für sie ist. Zu erleben im Schiller-Museum in Weimar. 10 Jahre Colorama, 10 Jahre internationale Comickunst im Kleinstverlag. Desillusioniert von ihrem Architekturstudium und begeistert vom experimentellen Comic startet Johanna Majerski 2015 ihren eigenen Verlag. Internationale Künstler, kleine Auflage, starke Drucke.
Wir haben damals angefangen mit kleinen Workshops oder Mini-Residencies. Das war so ein Grundstein von dieser Community-Arbeit. Und später hat sich das dann noch ausgeweitet, dass wir es auch versucht haben weiterzufassen, nicht nur auf Comics gerichtet, sondern auch auf die Idee des Selbstverlegens, Druckens und Buchbindens. und haben seitdem ein riesengroßes Programm in Zusammenarbeit mit anderen Partners in Crime auf die Beine gestellt.
Kleiner Verlag mit großem Programm und großer Party. 10 Jahre Colorama mit Small Press, Buchmesse, Konzert und Kunstverlosung. Am Samstag im Literarischen Kolloquium am Wannsee in Berlin.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Tizian, das ist ja einer der Malerfürsten aus der italienischen Renaissance, so einer aus der Liga Michelangelo, Da Vinci, Raphael. Und jetzt gibt es ein neues Buch über Tizian mit dem Titel Maler der Macht, Tizian und die Hochrenaissance. Die Kunsthistorikerin Susanne Hohwieler hat das geschrieben und unser Kritiker Ingo Arendt hat es gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo, Herr Mayer.
Ich habe mal nachgeschaut, es gibt Dutzende Sachbücher über Tizian, mehrere Biografien, Tizian-Romane gibt es auch, gut beackert. Das Feld, muss man sagen. Da frage ich mich, wozu braucht es da noch eine neue Biografie?
Ja, Klassikerbiografien, Herr Mayer, die werden ja gern geschrieben, weil man so ein paar Details nachdrücklich gerne enthüllen will, die im Laufe der Jahrhunderte im Dunkeln geblieben sind. Auch bei Tizian weiß man ja zum Beispiel nicht so ganz genau, wann er geboren wurde, zum Beispiel zwischen 1488 und 1490. Aber um so geheime Details, da geht es jetzt Susanne Hohwieler, die ist Kunsthistorikerin, Reiseführerin und offizielle Kunstführerin auch im Vatikan, kennt sich also mit der Materie aus. Der geht es eigentlich auch nicht darum. Und sie will auch, wie sie sagt, keine klassische Tizian-Biografie schreiben, obwohl sie schon das Leben beschreibt. Sie hat, könnte man sagen, so ein ideologiekritisches Interesse. Hohwieler will einen Maler in einer Epoche porträtieren, in der, wie sie sagt, Zitat, Kunst als Instrument der Darstellung von Status eine wichtige Rolle spielte. Und das ist ja eigentlich keine ganz schlechte Idee, wenn man überlegt, was für ein hagiografischer Kult oft um diese ganzen Klassiker, die Sie ja gerade genannt haben, oft gemacht wird.
Mhm. Also ein besonderer Ansatz für dieses Buch. Gelingt der denn?
Das Buch ist aus meiner Sicht ein ziemliches Paradox. Ich sage ein paar leise Kritikpunkte. Rein kunsthistorisch gesehen kommt sie eigentlich über den Common Sense der Forschung nicht hinaus. Der da lautet, Tizian ist eben der große, wie das immer schön heißt, Kolorist wegen seiner farbbetonten, intuitiven Malweise. Und den stellt sie eben gegenüber Michelangelo, der mehr so der Analytiker ist und die Zeichnung bevorzugte. Weitere Kritikpunkte, sie hat so einen etwas nervenden, für die Lektüre etwas nervenden Grundton der überbordenden Klassikerbegeisterung drauf. Dann arbeitet sie ohne eine wirkliche Definition von so zentralen Begriffen wie Macht und Moderne, die sie ja ständig benutzt, und geizt auch nicht mit solchen Schlagwörtern wie Genie und Meister, die sie also reichlich inflationär benutzt. Also man merkt bei jedem Satz, da ist so eine gnadenlose Renaissance-Verehrerin am Werk, und trotzdem kriegt sie dann am Schluss dann doch irgendwie die Kurve zu ihrem kritischen Ansatz.
Und der steckt ja eigentlich schon im Titel, ne? Maler der Macht, Sie haben es ja auch schon gesagt, also die Verherrlichung der Machthabenden dieser Zeit, das ist jetzt das Politische an diesem Mann, an Tizian?
Ich will so antworten, es gibt so eine Episode aus der Zeit, nach der Kaiser Karl V., ein Zeitgenosse von Tizian und sein Auftraggeber, der hat ihn auch später in den Adelsstand erhoben, den einmal im Atelier besucht hat und dem Maler, dem ein Pinsel zu Boden geglitten war, diesen aufhebt und nachträgt. Und diese Szene, die wird dann nachträglich immer gern zum Symbol dafür stilisiert, dass die Macht vor der Kunst auf die Knie geht. In Wahrheit war es etwas komplexer. Man könnte auch sagen, es war genau umgekehrt. Hohwieler nennt Tizian ganz zu Recht einen Diplomaten und Freund der Mächtigen. Warum sagt sie Diplomat? Er war festangestellter Staatskünstler, Venedig, hatte da den Auftrag, diverse Dogenpaläste und Kirchen auszumalen, wurde aber gern an mitteleuropäische Fürstenhäuser ausgeliehen sozusagen, weil die auf seine tolle Malweise aufmerksam gemacht wurden oder aufmerksam wurden und sich eben von ihm porträtieren lassen wollten. Und so wurde er, wenn man so will, zu einem venezianischen Exportschlager. Und wer waren diese Fürstenhäuser? Also der Habsburger, Kaiser Karl V., der wichtige Renaissance-Papst, Papst Paul III. Und Philipp II., Sohn von Karl V., der dann später der erzkatholische König von Spanien und Judenverfolger wurde. Und man muss sich nochmal klar machen, in der Zeit gab es ja noch kein Internet, es gab kein Instagram, es gab keine Yellow Press, es gab kein Fernsehen. Also die Malerei war eigentlich der wichtigste mediale Transmitter zwischen dem Adel und dem Klerus und das, was man heute Öffentlichkeit nennen würde. Und er hat eben dieses Selbstbild der Mächtigen transportiert. Ganz berühmtes Beispiel ist ein Bild von Kaiser Karl V., der martialisch gerüstet hoch zu Ross bei einer Schlacht sitzt, auf dem Pferd sitzt und bei einer Schlacht, mit der er eigentlich mit Gicht im Bett lag.
Ja? Ja.
Und insgesamt hat er eben 100 Porträts von diesen Leuten gemacht. Und Howiele erklärt den Erfolg dieser Porträts, dass er die Porträtierten so darstellte, wie sie vom Betrachter gesehen werden sollten, ohne an Authentizität zu verlieren. Und damit wurde er zum Erfüllungsgehilfe dieser dynastischen Bildpropaganda.
Das heißt, wenn ich jetzt ein Buch suche, ich will endlich mal Tizian kennenlernen, dann ist dieses Buch mit diesem spezielleren Ansatz wahrscheinlich nichts für mich. Andererseits was für jemand, der speziell interessiert ist.
Es ist kein akademisches Buch, das ist, wenn man so will, ein Vorteil. Und die Schreibweise, über die ich mich jetzt gerade so ein bisschen mokiert habe, ist aber auch eine Garantie dafür, dass es so ein breites Publikum lesen kann, das sich einerseits für Tizian interessiert, aber auch für die Machtbeziehungen innerhalb der Renaissance, vor allem in Rom und eben in Venedig. Und es gibt einige Wiederholungen in dem Werk, also es ist nicht so ganz super toll strukturiert. Andererseits schreibt sie eben sehr anschaulich und macht auch so viele Exkurse über die Stadtgeschichte in Venedig und Rom, wo er zeitweile für die Päpste gearbeitet hat, sodass ich dann eben sagen würde, trotz einiger Schwächen eine klare Leseempfehlung für alle Renaissance-Interessierten.
Das Buch Maler der Macht, Tizian und die Hochrenaissance, eine politische Biografie von Susanne Howieler, im Verlag WBG Theiss erschienen, mit 370 Seiten, 30 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unseren Kritiker Ingo Arendt.
Gerne.
Wir haben jetzt eine weitere Reiseanregung für Sie von einem recht bekannten deutschen Schriftsteller, von Johann Wolfgang von Goethe. Der hat über seine Reisen nach Italien sehr viel geschrieben. Eigentlich war aber seine Beziehung zu einem anderen Reiseland viel enger, zu Tschechien nämlich. 17 Mal war Goethe dort, mehr als 3 Jahre seines Lebens hat er zusammengerechnet in Böhmen verbracht. Was ihn dorthin gezogen hat, an welche Orte ganz besonders und welche Rolle eine junge Frau dabei gespielt hat, davon erzählt unsere Tschechien-Korrespondentin Marianne Alweis.
Die Goethe-Statue von Locket thront majestätisch vor der mittelalterlichen Burg der früher deutsch geprägten Kleinstadt Elbogen im heutigen Tschechien. Sie ist eine von 18 Goethe-Statuen und 362 Gedenktafeln in ganz Westböhmen. Dennoch wandeln gar nicht alle Besucher auf den Spuren des berühmten Schriftstellers, nicht einmal im Goethe-Hotel im Zentrum von Locket.
Nein, leider nicht. Ich esse nur im Hotel Goethe. Ich war heute dienstlich unterwegs in Südtirol. Aber hab dann Abstecher hierher gemacht.
Auch einer tschechischen Familie aus dem Osten des Landes geht erst zu langsam das Licht auf. Angesichts der vielen Goethe-Devotionalien im Inneren des Hotelrestaurants und der vielen Bilder einer jungen, hübschen Frau. Die Familie wohnt in der Pension Ulrike, benannt nach der letzten großen Liebe Goethes, Ulrike von Levezu. Im nahen Marienbad lernt er die junge Aristokratin kennen. In seiner Marienbader Elegie schafft er seiner späten Muse ein literarisches Andenken. Im malerischen Locket sehen sich Goethe und die 19-jährige Ulrike 1823 ein letztes Mal. Nicht im heutigen Hotel Goethe, sondern gegenüber im Weißen Ross in einem der ältesten Hotels Europas. Hier hat Goethe seinen 74. Geburtstag gefeiert, erzählt die Kellnerin in der Hotelbrauerei. Und draußen im Pavillon auf der Terrasse hat er um Ulrikes Hand angehalten, aber sie hat ihn abgewiesen. Nachzulesen ist die Geschichte der späten Liebe Goethes im Roman eines anderen berühmten älteren Schriftstellers, in Martin Walsers Ein liebender Mann. Den Pavillon mit der Goethe-Aussicht in Locket kann man heute für Hochzeiten mieten. Dabei ist der öffentliche Heiratsantrag einem mehr. Goethe wendet sich schriftlich mittels des Großherzogs Karl August von Sachsen-Weimar an die Familie Levezu, die antwortet nie. Der Legende nach soll der gekränkte Goethe sofort in sein Quartier ins benachbarte Karlsbad, das heutige Karlovy Vary, zurückgekehrt sein, und zwar in die Kneipe in seiner Pension. heute bekannt als Goethes Bierhaus.
Da im braunen Buch, da steht drin.
Andere nennen es Speisekarte.
In der Speisekarte findet sich außerdem Goethe Hefeweizen und Goethe Tiramisu im Bierglas. Wo der deutsche Dichterfürst historisch verbürgt gewohnt hat, erfährt man im Stadtmuseum, im Goethe-Raum, von Historiker Lukas Svoboda. Goethe besuchte Karlsbad zwischen 1785 und 1823 13 Mal. Die meiste Zeit verbrachte er im Haus zu den drei Mooren. Das erste Mal kam er wegen seiner Gesundheit. Er erklärte, dass Karlsbad ihm das Leben gerettet hat. Vielleicht hat ihm das Heilwasser wirklich geholfen. Das war wohl der Ausgleich zu den vielen Litern Wein, die er täglich getrunken hat. In seinen insgesamt 3 Jahren Aufenthalt in Karlsbad und Umgebung arbeitet Goethe an vielen Werken, genießt aber auch das gesellschaftliche Leben. Er verkehrt mit der österreichischen Kaiserin Maria Ludovica, aber auch mit der deutsch-böhmischen und mit der tschechischen High Society. Ende des 18. Jahrhunderts ging hier vor allem der Hochadel ein und aus. Aber die Zeiten wandelten sich. Goethe hatte eine so hohe Stellung inne, dass er zu den Bällen im böhmischen und sächsischen Saal, dem heutigen Grand Hotel Pupp, eingeladen wurde. Goethe lernte den Besitzer Pupp kennen. Sie trafen sich regelmäßig und wurden Freunde. Ich glaube, Goethe hat sich hier sehr wohl gefühlt. Allerdings fühlten sich einige Tschechen mit der Erinnerung an alles Deutsche nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wohl. Nach den Verbrechen Nazi-Deutschlands und der Vertreibung der Sudetendeutschen verschwand auch die Goethe-Statue für einige Jahre aus Karlsbad. Noch zu kommunistischen Zeiten wurde sie wieder an den Goethe-Pfad neben dem Luxushotel Pupp gestellt. Einer weiteren Leidenschaft kann der Dichter und Naturforscher in Böhmen nachgehen, der für Gesteine. Besonders der Karlsbader Sprudelstein fasziniert ihn, erklärt Museumsleiterin Dominika Kozeschnikova. Das Buch Goethe, der Wanderer und Mineraloge, wurde 6 Jahre lang von Professor Pfeiffer vorbereitet. Es ist deutsch-tschechisch. Wir werden es im Herbst vorstellen. Ich will nicht zu viel verraten, aber es wird einzigartiges paläontologisches Material enthalten. Für Steine kann sich Goethes Ulrike nicht erwärmen, wie sie viel später schreibt. Für Goethe als Liebschaft auch nicht. Der 74-Jährige zieht sich nach Weimar zurück. Auch Böhmen sieht Goethe nie wieder. Nach der Enttäuschung mit Ulrike unterhält Goethe jedoch noch eine Brieffreundschaft mit einer Pragerin. Dem heutigen Nationalmuseum will er Teile seiner Sammlung überlassen. In die Hauptstadt schafft es der Prag-Fan Goethe allerdings nicht mehr.
Goethe in Böhmen, da ging es ja auch um Goethes letzte große Liebe und deren Spuren in seiner Marienbader Elegie. Da lassen Sie uns mal ein Stück aus diesem Gedicht hören, vom Schmerz eines abgewiesenen Mannes.
Mir ist das All, ich bin mir selbst verloren. Der ich noch erst den Göttern Liebling war, sie prüften mich, verliehen mir Pandoren, so reich an Gütern, reicher an Gefahr. Sie drängten mich zum gabeseligen Munde. Sie trennten mich und richten mich zugrunde.
Eins der Aushängeschilder der Frankfurter Buchmesse, so eine Art internationaler kultureller Leuchtturm, das ist immer der Auftritt des Ehrengastes auf der Messe. In diesem Jahr sind die Philippinen der Ehrengast und wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur am Dienstag davon berichtet, dass in der philippinischen Literaturszene ein Aufruf zum Boykott der Frankfurter Buchmesse kursiert. Der Hintergrund dafür ist die Unterstützung Deutschlands für Israel. Auf den Philippinen ist man, wie in vielen anderen Ländern des globalen Südens, eher solidarisch mit der palästinensischen Seite. Meine Kollegin Stefanie von Oppen hat bei einer Reise auf die Philippinen von diesem Boykottaufruf erfahren. Sie war auf Einladung von 2 philippinischen Kulturförderinstitutionen in dem Land. Und jetzt ist sie hier im Studio. Hallo Stefanie.
Guten Morgen.
Wir hatten bei unserem Gespräch am Dienstag versprochen, dass wir noch die Reaktion der Frankfurter Buchmesse zu diesem Boykottaufruf nachliefern würden. Da gab es am Dienstag noch keine Reaktion. Was hast du inzwischen von der Buchmesse gehört?
Ja, die hat sich inzwischen gemeldet und sie haben gesagt, sie würden ungern ein Interview zu diesem Thema, also so zugespitzt auf dieses Thema hin machen, weil es ihnen erscheint, als sei es ein eher politisierter Diskurs und sie würden doch lieber nur im größten größeren Zusammenhang, was den philippinischen Gastauftritt angeht, mit uns sprechen. Aber sie haben immerhin, also weil es eben kulturell, literarisch und gesellschaftlich natürlich weitaus vielschichtiger sei als eben diese Boykott-Debatte. Und sie haben mir eine Art Statement geschickt und das kann ich vielleicht ganz kurz vorlesen. Seit ihren Anfängen steht die Buchmesse für Menschlichkeit. Ihr Schwerpunkt liegt seit jeher auf einem friedlichen und demokratischen Diskurs. Dies ist auch heute noch ihre Position. Die Frankfurter Buchmesse ist eine Plattform für friedliche Begegnungen und den demokratischen Diskurs zwischen Autorinnen, Verlegerinnen, Illustratorinnen, Übersetzerinnen und Leserinnen aus mehr als 100 Ländern.
Das ist jetzt das Statement der Frankfurter Buchmesse zu dieser Kritik an der Buchmesse von den Philippinen, von philippinischen Autorinnen und Autoren. Wie ist denn diese Kritik dort nochmal in Gang gekommen? Gab es da Auslöser dafür?
Genau, es gab einen Aufruf von den sogenannten Publishers for Palestine. Da gehören 50 Länder und 500 Verlage dazu. Und so sind eben auch die Philippinen aufmerksam geworden oder haben sich angefangen, damit zu beschäftigen. Es war im Prinzip schon im letzten Herbst. Es hat in den letzten Monaten aber Fahrt aufgenommen. Und darin kritisieren sie die Messe dafür, dass sie sich eben nicht ausreichend vom deutschen Staat distanziere und in ihren Augen eher sogar die Netanjahu-Regierung, aber der deutsche Staat, die Netanjahu-Regierung unterstützt und haben diverse Forderungen auch gestellt. Unter anderem, dass die Buchmesse sich eben distanzieren soll, ganz offiziell, und dass sie auch dafür sorgen sollen, dass Israel, dass Verlage, die in Israel sehr aktiv sind, auf der Buchmesse eher nicht vorkommen und dass vor allem auch palästinensische Stimmen gehört werden sollen in Frankfurt. Und ich muss dazu sagen, die Frankfurter Buchmesse hat da auch nochmal klar gesagt, das habe ich schon in einem Gespräch entnommen, sie sehen sich halt nicht als die Repräsentanten des deutschen Staates und darum nicht die Notwendigkeit, diesem Aufruf zu folgen. Und tatsächlich ist es so, es gibt ein Programm Frankfurt Calling und da wird zusammengearbeitet unter anderem mit Amnesty International und anderen Nichtregierungsorganisationen, wo diese Themen selbstverständlich auch auf der Buchmesse vorkommen.
Jetzt muss man ja sagen, dass dieses Thema Israel und Palästina die Buchmesse schon seit 2 Jahren überschattet, eben seit dem Angriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023. Viel diskutiert wurde dabei auch über die palästinensisch-israelische Autorin Adania Shibli. Die sollte ja bei der Frankfurter Buchmesse vor 2 Jahren einen Preis bekommen. Dann gab es diese Preisverleihung aber nicht auf der Buchmesse. Jetzt hast du erfahren, dass man auch das auf den Philippinen aufmerksam verfolgt hat. Ja,
das hat mich überrascht, dass es bis dorthin vorgedrungen ist und habe dann auch nochmal nachgefragt bei der Buchmesse, was eigentlich überhaupt aus diesem Preis geworden ist. Ich hatte nichts gehört davon, dass er jemals verliehen wurde. Tatsächlich hat Adania Shibli inzwischen abgelehnt, den Preis überhaupt noch anzunehmen auf einer offiziellen Veranstaltung. Und Litprom, die Organisatoren, haben tatsächlich den Preis im Jahr 2024 ausgesetzt. Und ich möchte aber auch noch erwähnen, dass wie die Haltung der Philippinen allgemein zu dem Thema Boykottaufruf ist, auch der offiziellen Veranstalter, die haben großes Verständnis dafür, dass es darüber eine Debatte gibt. Das hatte ich auch am Dienstag schon zum Ausdruck gebracht. Aber sie plädieren sehr dafür, doch zu kommen nach Frankfurt, weil genau das der Ort ist, wo eben die Philippinen mit ihrer eigenen schmerzlichen Kolonialgeschichte ein Ohr finden und wo sie aber auch aufmerksam machen können auf eben dieses Thema. Und unter anderem ist ja zum Beispiel auch die Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa zu Gast.
Die Reaktion der Frankfurter Buchmesse zum Boykottaufruf philippinischer Autorinnen und Autoren für die Messe in diesem Jahr. Stefanie von Oppen hat uns davon berichtet. Herzlichen Dank.